Powerful Me. Lebe dein Potenzial. Stark, selbstbestimmt, fit und erfolgreich. Dein Podcast für ein außergewöhnliches Leben. Mein Name ist Juliana Käfer und ich freue mich unheimlich, dass du heute hier mit dabei bist. Bist du bereit für dein Next Level? Dann lass uns loslegen. Heute habe ich zum zweiten Mal einen guten Freund von mir zu Gast. Er ist ein Top-Unternehmer, er ist auch Speaker, er ist ganz, ganz viel mehr, leidenschaftlicher Familienvater und seit neuestem auch Buchautor. Herzlich willkommen, lieber Peter.
Vielen Dank, Juliana. Danke, dass ich hier sein darf.
Danke, dass ich hier sein darf, in deinem Studio.
Nach 2 Jahren genau eine zweite Folge drehen. Freue mich sehr, wirklich.
Zweite Runde. Ich freue mich auch total. Und ich möchte zu Beginn gleich einmal Danke sagen. Danke, dass du dieses Buch geschrieben hast.
Sehr gern.
Du hast vor kurzem das Buch The Power of Trust veröffentlicht, wie du dein Leben vertrauensvoll und authentisch gestaltest. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses wichtige Thema Vertrauen reden. Und ich habe mir überlegt, wie starten wir rein? Ich würde gern einfach ein paar Zeilen aus deinem Buch vorlesen und wird dann an dich übergehen, dass du mir da einfach vielleicht ein paar oder uns ein paar Gedanken dazu teilst.
Sehr, sehr gern, danke.
Nämlich gleich im Intro hast du geschrieben, die Überschrift ist der Moment, in dem ich mich selbst wiederfand. Und du schreibst, ich hatte 42 Jahre lang ein Leben gelebt, das nicht meines war. Es war ein Leben, das sich an Erwartungen angepasst hatte. Die meines Vaters, meiner Lehrer, meiner Chefs. Ich war der Brave, der Fleißige, der alles richtig machen wollte. Nur eines war ich nie. Ich selbst. Und du startest da mit einer unheimlichen Ehrlichkeit auch. Und ich finde das so schön. Ich habe vorher gesagt, danke, dass du dieses Buch geschrieben hast, sollte jeder Mann lesen, natürlich auch die Frauen, aber ich finde es vor allem für die Männer so gut, weil ich glaube, die Situation, die du da drinnen beschreibst, ich glaube, das ist nicht nur ein Einzelfall, sondern es geht vielen so. Also teile uns gern deine Gedanken dazu.
Sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern. Danke, Juliana, dass du auch genau die Stelle ausgewählt hast, weil das ist schon etwas, was ich auch in den Mentorings immer wieder sehe und auch in den Gesprächen, die ich führen darf, mit vor allen Dingen auch mit jungen Männern, gerade im Moment, die Familienväter werden, dass man irgendwann mal draufkommt oder sich die Frage stellt, wer bin eigentlich ich? Wer bin ich? Warum bin ich auf der Welt? Warum habe ich das getan, was ich getan habe? Der Steve Jobs sagt, looking backwards, you can connect the dots of your life. And looking forward, the only thing you can do is trust. Das ist ja auch ein Teil, warum das Buch heißt, wie es heißt. Und wenn man jetzt zurückschaut und wirklich ehrlich mit sich ist, dann muss man, glaube ich, oft feststellen, ich kann zwar diese ganzen Punkte jetzt verbinden, die in meinem Leben passiert sind und die Ereignisse auch gut zusammenfügen, nur was davon habe wirklich ich entschieden, weißt du, so ich, was war meine erste Peter-Entscheidung in meinem Fall oder Juliana-Entscheidung oder Horst, Siegfried, was weiß ich, Entscheidung. Und dann kommt man drauf, wenn man ganz ehrlich ist, da waren nicht viele dabei, die man wirklich selber entschieden hat. Das war eben die Sozialisation, die wir als Kind erleben dürfen, müssen, sollen, halt erleben, führt uns ja dorthin, wo wir dann gefühlt mal losstarten. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich bin in dieser Rückschau, in der Retrospektive, in der Vorbereitung auf das Buch, halt auch draufgekommen, ich bin so oft gefragt worden, was willst du mal werden?
Ja.
Und ich habe mir immer gedacht, schon in der Schule, ich bin ja schon wer.
Ja.
Ich bin der Peter. Ja. Aber es war immer wichtig, was wirst du werden? Und es war nie die Frage, was bist du? Du nämlich. Und das ist etwas, was ich versuche aufzuarbeiten in diesem Buch, wie es mir dabei gegangen ist. Es ist ja kein Buch, das irgendwie einen Anspruch darauf hat, was Gescheites oder Richtiges zu sagen, sondern es ist meine Erkenntnis und es ist mein Leben. Und es sind 2, 3 wissenschaftliche Experimente auch dabei, weil ich glaube, es ist für uns in unserer Gesellschaft, die sehr über den Geist, über das Gescheitsein, über den Verstand, wie viel liest du, hast du das schon gelesen, hast du in der Zeitung schon gelesen, hast du das schon gehört, weißt du das schon, ist es wichtig, damit wir einfach diese Affen in unserem Kopf, die gescheit sein wollen, beruhigen können. Nein, es ist schon wissenschaftlich, es ist aber gleichzeitig das Leben und es ist viel Intuition dabei. Mhm. Und wir haben ja im Vorfeld auch schon miteinander drüber gesprochen. Ich finde es sehr schön, dass ich viel Feedback kriege von Männern,
ja,
technisch orientierten Männern auch größtenteils, die sagen, boah, ich finde das so cool, weil durch das, was du da beschreibst, kann ich Esoterik verstehen. Esoterik verstehen ist sowieso schon mal komisch.
Ja. Wir haben ja vorher gesagt, Esoterik heißt ja nichts anderes als die Innenschau.
Genau,
ja?
genau. Mhm. Und das ist das, was mich so freut, dass ich eben diese Verbindung schaffen kann zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Hirnforschung, aus der Quantenphysik und dem, was uns gerade in der Gesellschaft so treibt, das Weibliche, das mehr und mehr in unser Leben reinkommen soll, darf, dass wir wieder auf Intuition hören können, ja, um ein gemeinsames Wesen, eine gemeinsame Gesellschaft wieder zu haben, wo es jetzt nicht heißt, die und wir und die anderen, wir teilen uns ja seit Corona gefühlt, teilen wir uns in der Gesellschaft so auf und ich möchte es wieder zusammenführen. Es hat alles seine Vorzüge, also die 2025 Jahre, die Männer jetzt in irgendeiner Art und Weise großteils dominiert haben, waren jetzt auch nicht 100% verkehrt und das, was gut war, soll bleiben und das, was neu sein darf, soll dazukommen.
Mhm. Ja,
ja, und das verbindet dieses Buch in einer ganz eigenartigen Art und Weise. Und wenn ich das noch sagen darf, was es auch macht, ist, es grenzt da schön die KI vom Menschen ab. Ja, ja. Das merke ich mehr und mehr in den Vorträgen auch, dass vor allen Dingen im Vertrieb jetzt gefragt wird, bah, die KI, die löst uns überall ab, haben wir einen Job. Und auch da wieder das Vertrauen kannst du der KI nicht wirklich. Und die KI kann auch kein Vertrauen herstellen im vertrieblichen Kontext. Ja. Das heißt, es braucht immer beides. Es braucht das Fordern, das Fördern, das Yin und das Yang, das Weibliche, das Männliche. Mhm. Es braucht alles.
Ja.
Ja, Vertrauen und Technik.
Definitiv. Und für alle, die jetzt natürlich nur sehr neugierig sind auf das, okay, welches Leben hat er denn gelebt und wie war das? Da haben wir natürlich in den Shownotes unseren ersten Podcast verlinkt, weil da haben wir auch ausführlich so über deine Reise, über deine Geschichte gesprochen. Du hast jetzt auch gesprochen von der KI und von der Menschlichkeit. Und ich finde ja, also wir sind einfach viel mehr gefordert. Ja, du hast auch vorher gesprochen.
Ja.
Früher war das halt so, ist dieses Wissen, Wissen, Wissen. Wir sehen jetzt, okay, Wissen, da ist die KI jetzt einfach da. Es geht jetzt nicht mehr um Wissen, sondern es geht um ganz viele andere Qualitäten.
Genau.
Das nächste ist aber auch, alles wird schneller, alles wird komplexer, wir müssen da irgendwie mit dem zurechtkommen.
Ja.
Das heißt, umso wichtiger, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil wir müssen uns, dürfen uns gut aufstellen selber, dass wir mit all den Herausforderungen umgehen können. Und du hast eben vorher das Wort Intuition angesprochen. Mhm. Wie kommt man aus deiner Sicht zu seiner Intuition? Weil das ist natürlich auch, okay, man hört das, aber wie bist du zur Intuition wieder zurückgekommen? Weil du warst ja auch abgeschnitten davon, sag ich jetzt einmal.
Mhm. Komplett.
Was würdest du sagen?
Das ist echt eine spannende Frage.
Ja.
Und was ich jetzt gleich von der Erwartungshaltung her machen möchte, ist, ich habe keine Ahnung, wie das bei irgendjemandem funktioniert.
Genau, ich weiß nicht. Darum sage ich,
bei mir
du,
sagen,
du rückblickend, connecting the dots.
Connecting
was war
the
für
dots.
Peter wichtig?
Also wichtig war mal, dass ich so arrogant war, wie ich aus der Uni gekommen bin, dass ich mir gedacht habe, ich weiß eh alles. Also, ich kenne die Welt und ich weiß, wie Rechnungswesen und Controlling funktioniert. Gell? Das waren meine Themen auf der Uni. Und dieses laute, ich weiß eh alles und ich bin alles, ich glaube, da sind viele auch so, wie soll ich sagen, auf dem Trip ist man. Ich habe heute so ein interessantes Gespräch am Mittag wieder geführt mit einem jungen Unternehmer, wo ich mir auch gedacht habe, bist du narrisch? Der weiß alles. Und wenn er keine Antwort hat, will er die Antwort wissen. Also es geht immer ums Wissen. Er hat das gelesen und dem hat er sich geäußert. Und auf LinkedIn möchte er das machen und das machen und das muss richtig sein. Und ich denke mir, ja, wow, so war ich auch mal. Und was mir extrem geholfen hat, war eben wie das Buch auch beginnt, das mich so am Arsch gesetzt hat, dass ich so fertig war, dass ich war so am Boden. Ich hab mir einen Goldzahn reißen lassen in Berlin damals, weil ich kein Geld mehr gehabt habe. Und für zwei Kinder und eine Frau, also damals für die zwei Kinder, irgendwie Brötchen kaufen musste. Und da habe ich mir einen Goldzahn gehabt, den habe ich mir reißen lassen und habe ihn dann am Bahnhof so versetzt, gegen Geld. So war das. Und ich bin jetzt überhaupt nicht stolz drauf und ich möchte nicht, dass jeder diesen Weg geht. Ich denke aber, wenn du nicht einen großen Schmerz erlebst, beschäftigst du dich nicht mehr mit dir selber, sondern es ist wie in Matrix 1, die grüne und die blaue und die rote Pille. Du lebst halt auch gern in dieser Illusion, dass eh alles gut ist und redst halt die Dinge schön und machst die Umstände verantwortlich. Das ist ja das, was die meisten tun, glaube ich, in meiner Welt zumindest, dass sie sagen, naja, wenn der Trump nicht wäre, wenn der Putin nicht wäre, wenn das nicht wäre, dann wäre alles super. Und dann könnt ihr ja super Leben leben. Und das ist halt, das super Leben lebst du nur dann, wenn du dein Leben lebst. Und in diese Ruhe zu kommen, war für mich eben damals dieses Verabschieden von allem, was vorher war. Die Freunde, die ganz laut waren, ich habe sehr im Außen gelebt vorher, waren plötzlich alle weg. Ich glaube nicht, dass irgendeiner heute noch da ist von den Freunden vor meinem Burnout. Einer, der Roman. Hey Roman. Aber ansonsten dann dieses, wirklich diese Innenschau, vier Monate lang nicht performen zu können, dich nicht ablenken zu können mit irgendeinem Blödsinn, ja, wo du schon
kann
wieder
man also
dein Ego
mit
fühlst.
Mit deinen eigenen Schwächen konfrontiert zu sein, oder?
Ja. Komplett. Und dann eben dieses Aufräumen mit dem, was hätte ich als Kind gebraucht, habe aber nie bekommen. Also kein Vorwurf an irgendwie soziale, also Eltern oder Schule, sonst was, sondern einfach dieses Erkennen, hey, es hätte ganz anders auch sein können. Wirklich ganz anders, wenn irgendjemand mal auf mich geschaut hätte.
Ja.
Und nachdem aber alle auf sich geschaut haben und ein Ebenbild von sich in mir produzieren wollten, bin ich halt weggekommen von mir. Und das geht aber. Also es nennt sich Traumatherapie und in der Traumatherapie gehst du zurück zu diesen Momenten, die für dich unangenehm waren. Und das war ein ganz ruhiger, leiser, komplett entkoppelt von meinem damaligen Leben, ein Prozess, der nichts zu tun gehabt hat, wie viel Umsatz machst du morgen und du musst dir halt noch, ich weiß nicht, im Büro die Formulare unterschreiben und du musst jetzt noch im Rechnungswesen die Buchungen machen und du musst das und
nichts
musst das und das.
Performance.
Ich war ja arbeitslos, also ich habe Arbeitslose bezogen zu dem Zeitpunkt damals. Hat mich auch total geniert am Anfang, bist du narrisch. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe eh genug eingezahlt gehabt und nie was braucht. Also das war eh dann richtig für mich wieder. Aber es war diese vier Monate im Alltag, auch wichtiger Flucht irgendwo nach Indien oder Sri Lanka.
Bringt dir nichts, weil du nimmst dir mit.
Genau. Und du kommst dann wieder zurück in den Alltag und denkst, verdammt. Das ist schwierig, das glaube ich zu behalten. Also für mich war es vier Monate im Alltag mit einer Frau, die mich damals extrem unterstützt hat, Gott sei Dank, und sich um diesen ganzen Familienalltag auch gekümmert hat mit der Katrin, die das damals gemacht hat, habe ich zu mir finden können.
Und auch wichtig, weil vorher du hast gesagt, ganz viel im Außen, alles im Außen.
Ja.
Aber diese vier Monate, das war alles Arbeit im Innen.
Ja. Und weinen und wirklich. Du gehst an diese Komfortzone, wie es so schön heißt. Du hast ja diese Zone und dann kommt die Lernzone, die ist ein bisschen dünner und dann kommt ja die Frustrationszone, wenn es zu weit rausgeht, weil du dich ohnmächtig fühlst. Und du gehst ja alleine, also ich habe vier Mentoren gehabt damals zu dem Zeitpunkt, du gehst nur bis zu der Grenze, wo es anfängt wehtun und wieder zurück. Und dadurch ändert sich nie was. Aber du hast immer das Gefühl, es muss. Und mit jemandem, der dir da drüber führt, kommst du dann wirklich in diese Lernzone rein und das ist absolutes Erlebnis. Absolutes Erlebnis. Also das, glaube ich, ist vielleicht eine gute Antwort auf deine Frage. Es muss extrem wehtun. Du darfst nicht allein sein, du solltest in deinem Alltag bleiben und dann kannst du in diese Innenschau gehen und reinhören in dich.
Ich war vor einigen Monaten in Müchidorf, das ist bei uns in Oberösterreich, und da hat eine ehemalige Ausbildnerin von mir, die hat ganz, ganz gute Kontakte nach Indien und da ist so Oberguru,
wow,
wirklich so ganz, ganz ein wichtiger Mann, mhm, der kommt immer nach Müchidorf. Ja? Also Müchidorf deswegen, weil sie daher ist. Und schön, das ist halt total was Besonderes, weil die diese Lehren, die haben, also die geben die eigentlich so nicht jetzt da irgendwo her, aber er sagt, er möchte halt blonde, blauäugige Yogis auch sehen. Also dass das nicht nur ihnen vorenthalten ist, dieses Wissen. Und ich war dort bei diesem Vortrag, hat man das angehört, und der hat die gesamten Einnahmen, und das waren nicht wenig, hat er gespendet. Zum einen an die Kinder vom Kindergarten und von Schule, dass die Kinder mit Meditation in Berührung kommen, dass die lernen, sich ein bisschen zu regulieren. Aber einen großen Anteil auch an die Feuerwehr, an die Männer der Feuerwehr, weil die halt auch freiwillig natürlich so viel machen, und weil er gesagt hat, er spendet so gerne an Männer und er unterstützt so gerne Männer, weil die Männer leiden still. Also weil die Frauen, die haben schon irgendwie, man kann das natürlich nicht verallgemeinern, aber die Frauen, die reden mehr über die Dinge, die beschäftigen sich schon mehr mit den Sachen, aber die Männer leiden noch immer hauptsächlich still. Und das habe ich sehr, sehr spannend gefunden.
Sehr.
Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele da draußen. Was kannst du diesen Männern raten, aus deiner Sicht? Was sagst du, die brauchen das?
Ich bin total dankbar für die Geschichte, die du erzählt hast, weil das bringt es echt super auf den Punkt. Das bringt super auf den Punkt. Es ist nach wie vor, dass wir einem Rollenmodell nacheifern, das es nicht mehr braucht. Das aber nicht schlecht ist. Also ich muss immer vorsichtig sein.
Ich
möchte da nicht werten. Ja, es ist, wie es ist. Und was wir Männer definitiv zu wenig machen, ist, dass wir untereinander uns Schwächen eingestehen. Nach wie vor. Das Schöne ist, und auch da wieder, schau, du bist der Durchschnitt der 7 Menschen, mit denen du dich umgibst. Und es gibt mehr und mehr, Gott sei Dank, ehrliche, aufrichtige, extrovertierte, die über ihre Niederlagen sprechen. Ich glaube, viele Podcasts, wenn ich jetzt so durchgehe, fällt mir sicher eine Reihe ein, die man sich anhören kann von Männern, sind deshalb so spannend, weil sie über ihre Niederlagen sprechen und nicht nur über ihre, wow, ich war der große Hecht. Das hört man eh genug. Und deshalb schau, dass du dein, das ist vielleicht auch eine gute Antwort für die erste Frage auch gewesen, weil ich habe mein Umfeld auch komplett geändert. Ich musste es ändern, weil es nicht mehr da war. Also schau auch, dass du in deinem Umfeld Männer findest, die ganz offen darüber reden, dass es ihnen nicht so gut geht. Und du wirst eh sehen, das war bei mir genau gleich. Zuerst denkst du, was ist das für ein Loser? Mhm. Das Ego kommt, das springt dir sofort an. Du fängst sofort in die männliche Bewertung, kommst rein und sagst, ja, bla 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 bla. Und redest gescheit zu, wir wollen ja alle gescheit sein. Und das ist vielleicht ein guter Vorsatz, triff dich mit Menschen und hör ihnen auch zu. Triff dich mit Männern, hör ihnen zu. Ich war in einem Rotary-Club in Klagenfurt, jeder Einzelne dort ein Gigant, wirklich großartige Menschen. Es war ein rein männlicher Rotary-Club und das ist auch so geblieben. Nochmal, nicht gut, nicht schlecht, es war halt so, wie es war. Die Gespräche im Einzelnen waren oft extrem tief, extrem offen. Wenn wir in der Runde waren, hallo.
Ja.
Hallo. Also so. Es ist gut. Also umgib dich mit Menschen, die offen sind. Umgib dich mit Männern, die auch über ihre weiche Seite sprechen, über ihre Niederlagen, über ihre beruflichen Niederlagen, über ihre unternehmerischen Niederlagen. Sie sind ja eh alle rausgekommen, weil sonst würden sie gar nicht mehr raustrauen. Ja. Und erkenne, dass es für dich auch gut ist, darüber zu reden, was nicht gut gelaufen ist.
Ja, und was ist dann bei dir auch daraus entstanden? Weil es ist ja dann, bist du in deine Intuition gekommen, in dein Vertrauen. Ja. Und was hat sich dadurch für eine Welt dir eröffnet?
Sehr.
Dass du, weil nämlich, ich komme auf dieses, es steht auch in deinem Buch, Vertrauen heißt auch, sich verletzlich zu zeigen.
Ja, genau.
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 Es ist das, worüber wir jetzt alle reden. Und das ist aber dann, wenn du dich so zeigst, wenn du offen darüber redest, bist du nicht mehr angreifbar, weil schaut her, so ist mir gegangen.
Ja.
Und was ist daraus entstanden, aus dieser Verletzlichkeit?
Du, es gibt dich? ein wunderbares Buch, das heißt die 50 Sätze, die dein Leben verändern.
Mhm, genau.
Ja. Oder? Und da gibt es ja die Szene mit dem Dalai Lama, die finde ich einfach so grandios. Ja? Frankfurter Waldstadion, alles voll, ich weiß nicht, 20.000, 30.000 Leute, die eine Audienz des Dalai Lama sehen und erleben dürfen. Und dann wird aus einer Tonne, werden dann Fragen gezogen, die man vorher als Besucher hat einwerfen können. Und dann kommt eine Frage, wird ihm wieder gezogen und die wird vorgelesen und da steht drinnen, ja, was Ihre Heiligkeit meinen zu den gesellschaftlichen Verwirrungen, Irrungen und KI und blablabla. Mhm. Und dann, und das gefällt mir so, das ist der Weise der Weisen in seiner Religion. Die heiligste Heiligkeit. Und dann wird ihm gefragt, so, Eure Heiligkeit, was sagen Sie jetzt dazu? Mhm. Und dann ist es ruhig. Für 20, 25 Sekunden, alle warten. Und dann fängt er an zu lachen und sagt einfach, I don't know. I don't know. Und kekst sie voll ab. Und das ist etwas, was wir wirklich lernen dürfen. Dass wir nicht so sehr auf das hören, was da in unserem Kopf passiert und immer wieder versuchen, gescheit zu sein oder was Gescheites dazu zu sagen, sondern dass wir es genießen dürfen, zuzuhören und dazwischen zu sagen, keine Ahnung, I don't know.
Ja.
I don't know. Diese Verletzlichkeit fängt da schon an. Da geht es jetzt gar nicht darum, dass du große Dinge von dir selber erzählst überhaupt, sondern dass du einfach zwischendurch in einem Meeting mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach dazwischen sagst, keine Ahnung, keine Ahnung. Wenn ich da in der Infinity irgendwo sitze, in einem Meeting, dann schauen sie mir alle groß an, Technik-Meeting, IT-Meeting, Gesamt-Meeting, irgendeine Frage, dann schauen sie alle mir an. Und ich sage, I don't know, ich muss der Dümmste im Raum sein. Mhm. Und das ist so entspannend für mein ganzes Umfeld.
Ja.
Meine Mitarbeiter können wachsen, sehen, dass sie auch nicht alles weiß, ich weiß überhaupt nichts in Wirklichkeit. Ja. Und dass sie da glänzen können und dass sie groß werden können. So, wow, dann sagen wir ihm das, wie das geht. Und
ich freue mich. Sehr cool.
Ja.
Ich habe nur drei Stichworte im Kopf. Und das erste ist das, wo wir gerade dabei waren. Das ist relativ hinten in deinem Buch. Dein Umfeld.
Ja.
Ja. Gibt es noch was, was du da einfach und noch teilen möchtest mit uns? Weil zum Beispiel eben du schreibst da, sage mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist,
genau.
Mit wem du dich umgibst, bestimmt wer du wirst.
Ja.
Was magst du uns da noch erzählen dazu?
Sehr, sehr gern. Das ist sicher die grauslichste am Anfang und schwierigste Art, mit deinem Umfeld umzugehen, weil du drauf kommst, dass du verbogen worden bist. Mhm. Erziehung hat für mich kein guten Beigeschmack mehr. Erziehung ist Dressieren. Das ist wie ein Hund. Sitz, Platz, mach, auf, bell, nicht, zack, mach die Rolle. So haben wir als Kinder funktioniert. Ich zumindest in meiner Generation. Ich weiß nicht, ob das heutzutage, wird es hoffentlich anders sein, aber bin mir nicht so sicher.
Ich
habe
auch noch gehört, aber auch kein Vorwurf von irgendwen, aber ihr müsst funktionieren.
Ja.
Vielleicht auch das ein Mitgrund, warum ich heute Menschen dabei helfe, aus dem Funktionieren auszusteigen.
Ja, siehst du, wir haben das durchleben dürfen. Damals haben wir gesagt, fuck. Und jetzt ist es schön, weil wir was beitragen können dadurch. Gell? Und ich glaube schon, dass wir viele Menschen inspirieren und ihnen Mut geben durch das eigene Vorbild und das eigene Beispiel, das wir sind. Und das für mich war eben hart, um to make a long story short, mich von meinen Eltern zu distanzieren.
Okay.
Und wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre es ganz furchtbar geworden. Mhm. Ich habe es ein Stück weit leichter gehabt, weil ich meine eigene Familie dann hatte. Das heißt, ich konnte mit meiner Ursprungsfamilie relativ klar umgehen, indem ich gesagt habe, ich habe meine eigene Familie, ich muss mich um die kümmern. Aber ich weiß, und dass die Katrin oft gesagt hat, wenn die Weihnachten, die Klassiker, kommst du Weihnachten heim, müsst eh nicht heim, aber musst heim. Es ist ja, der soziale Druck ist ja ein Wahnsinn. Pfah. Und ich habe die Schwelle zum Haus meiner Eltern übertreten und die Katrin hat gesagt, du bist wie ein Kind. Mhm. Und ich verstehe es auch, ich war jetzt vor 2,5 Jahren oder was, war ich längere Zeit, weil meiner Mutter ist es nicht gut gegangen, da habe ich sie gepflegt. 2 Wochen, 10 Tage, ich weiß es gar nicht. Es war die Hölle, ich bin wie ein Zombie rausgekommen, weil diese ganzen Energien mir nicht gut getan haben. Ich höre von vielen Leuten, Gott sei Dank, dass es in ihrer Familie gut ist und gut funktioniert. Ich werde ein bisschen kritisch noch nachhören, aber wenn es so ist, bless God. Seid froh, dass es so ist. Wirklich, ihr könnt den Tag nicht genug loben. Wenn es nicht so ist, muss man sich eingestehen, auch die Eltern müssen distanziert werden. Also man muss weg von den Energievampiren. Mhm. Das kann die. Überlegt euch einfach, seid ihr mit jemandem noch zusammen der Gegenwart und der Zukunft wegen oder wegen der Vergangenheit? Mhm. Ja. Und wenn es nur die Vergangenheit ist und du jedes Mal, wenn du jemanden triffst, redest, wie gut es damals war und wie schön, aber in Wirklichkeit denkst du, ich würde dem gerne erzählen oder ich würde ihr gerne erzählen, was ich gerade habe, was mich gerade so betrifft und wie es gerade weitergeht bei mir. Und ich möchte gerne, dass sie mir zuhört und sie mit mir freut, weil ich höre auch zu und freue mich auch für sie. Das sind schöne Begegnungen. Aber wenn du dich mit Leuten, eben Oma, Opa, Mama, Papa, Neffen, Cousinen, Schwestern, wenn du dich nur triffst wegen der Vergangenheit, würde ich es kappen. Würde es wirklich kappen. Zumindest einmal ein halbes Jahr. Man muss es nicht gleich übertreiben und sagen, für immer. Aber dann sagt ein halbes Jahr. Und wenn sich das halbe Jahr dann besser anfühlt, würde ich sagen, ich verlängere noch einmal. Um ein, zwei Monate. Oder nur ein halbes Jahr.
Und abgesehen von der Familie, was ist so, also du schreibst auch Menschen mit Track Record, ja. Beschreibst du?
Ja. Schau, wen du einlädst, dich zu unterstützen. Also einfaches Beispiel. Ich habe mich von meiner wirklich wunderbaren Frau Katrin vor 2 Jahren getrennt. Und wir haben das super hingekriegt und da bin ich ihr auch ewig dankbar. Das war wirklich ein schöner Prozess. Der nicht so schön war im Prozess, aber jetzt im Nachhinein sehr schön, weil wir einfach als Familie weiter zusammen sein können. Und nicht nur, weil wir uns nicht mehr verstehen, muss die ganze Familie darunter leiden. Und ich habe am Anfang mit Freunden drüber geredet, die nicht geschieden waren. Na, bist du da? Na, da habe ich gleich gehört. Also, was ich erst machen muss und dass ich vorsichtig sein muss und gerne Rechtsanwalt nehmen und das wird sicher und das wird so werden. Und wegen der Kinder. Und ich soll mir gleich eine neue Frau suchen und jetzt bist du endlich frei und ich weiß nicht was. Keine Leute mit Track Record. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mit Leuten zu sprechen, die schon eine Scheidung hinter sich haben. Und die haben mir ganz andere Sachen erzählt. Die haben gesagt, du mach dir jetzt keinen Kopf, wie später wird. Das wird komplett anders werden. Schau, dass du viel redest, dass ihr einfach gute Kommunikation halten könnt. Nehmt euch vielleicht nur einen Rechtsanwalt, nicht zwei. Mhm. Also folg immer Leuten mit Track Record, im Privaten genauso wie im Beruflichen. Was soll dir jemand, der nicht weiß, wie es ist, zum Beispiel raten, ob du jetzt selbstständig werden sollst?
Ja.
Ja, dann fragst Mama und Papa, die vielleicht nicht die Akademiker sind oder Beamte waren oder fixe Angestellte. Und die werden so, um Gottes Willen, nein, du hast eh nur mehr 20 Jahre bis zur Pension oder 30, das wird schon Oberbirn. Bist versichert auch gut und alles. Sie können nicht darüber sprechen, wie es ist, wenn man selbstständig ist, weil sie es nie waren. Ja, oder Unternehmer, also dann Leute auch anstellen. Das ist ja auch wieder ein nächster Schritt. Gell? Also redet immer mit Leuten, wenn es um die Schule der Kinder geht, um die Kindergärtnerkinder, redet immer mit Leuten, die selber Kinder haben, die selber in diesen Schulen vielleicht waren, die selber Unternehmer waren, selbstständig waren. Die können euch einen guten Tipp geben und gute Ratschläge. Aber ansonsten, shut up and...
Ich sage immer, umgib dich mit Menschen, die dich wachsen sehen wollen. Das ist ganz so genau. Ein Spruch von mir, weil ich denke mir, ja, schau, jeder soll sich entfalten,
genau.
Sich selbst leben und es geht jetzt nicht darum, passt mir das jetzt eine, ja, ob sie die Person, also wie will ich die Person haben, sondern hey, ich will dich wachsen sehen. Genau. Das ist so
ganz genau.
Eine gute Haltung, glaube ich.
Absolut. Das heißt so, race by lifting others. Also du wächst ja auch mit, wenn du andere dabei unterstützt, zu wachsen. Yes. Ja, weil das ist das Umfeld, das ist die Energie, die dann wieder zurückkommt.
Du hast mir die perfekte Rutsche gelegt zum nächsten Thema, auch in deinem Buch gut beschrieben, das Potenzial in anderen zu fördern. Nämlich auch, du hast da ein Experiment beschrieben.
Mhm. Rosenthal,
Big Mario. Was auch beweist, dass es wirklich so ist, dass wenn jemand an dich glaubt, du wirklich unfassbares Potenzial nur mal auf die Straße bringst.
Ja.
Nimm und auch, uns da mal mit, ganz kurz.
Das ist eine Geschichte, die habe ich von meinem Mentor, von Manfred Winterheller, hören dürfen. Und er hat das erste Unternehmen, das wir gemeinsam aufgebaut haben, wo er natürlich den Hauptteil auch verantwortet hat, er hat dieses Experiment reingebracht und ich muss ehrlich sagen, ich habe es überhaupt nicht verstanden am Anfang. Ich habe es dann besser verstanden, wie ich selber Kinder hatte und auch jetzt als Unternehmer verstehe ich es besser und besser. Weil ich glaube, als Unternehmer ist unsere Ursprungsaufgabe, Menschen entwickeln also Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln.
Ja.
Und da tust du natürlich schwer, wenn du sagst, bist du, nein, ist meine Mitarbeiter, sind eure Koffer. Also im Mentoring habe ich oft Unternehmer, Unternehmerinnen, die sagen, boah, wir haben echt einen Fachkräftemangel und keinen gescheiten Leid und boah, das ist ein Wahnsinn und die ganze Zeit muss Leute rausschmeißen und das ist echt schlimm. Und ich sage dann oft, es ist spannend, dass die sich alle bei dir finden. Mhm. Also vielleicht schaust du auch, mit wem du dich umgibst, wirst du dann eben der Durchschnitt der Menschen.
Ich habe auch ein Beispiel, ich habe einmal eine Unternehmerin gehabt, die hat gesagt, meine Mitarbeiter sind alles bezahlte Feinde.
Geil.
Und dann haben wir gedacht, okay, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
Mit denen sind wir jetzt unternehmerischen Erfolg.
Für Bewusstsein zu schaffen.
Wow. Ja, das. Mhm. Und das ist für mich eben das Schöne, dass es eben auch gedanklich immer in die andere Richtung gehen kann. Also wenn du jetzt denkst, es ist alles schlecht, ist es ja nur in deinem Kopf. Und du kannst mit deinem Kopf genauso Fakten finden, mhm, wenn du anfängst, sie wahrzunehmen und wahrnehmen zu wollen, dass es gut ist.
Mhm.
Und was du anschneidest, ist der Pygmalion-Effekt von Rosenthal, der in Schulklassen Genies herausgefunden hat. Ja, also Harvard-Professor, der in Schulen gegangen ist, Grundschulen, und gesagt hat, er kann die 20% Genies entdecken. Und die Lehrer haben dann tatsächlich auch mitgemacht. Und dann sind alle Kinder, die in diesem Sample waren, sind mal zu einem Intelligenztest haben sie machen dürfen und sind dann mal nivelliert worden. Also 100 war Durchschnitt, 120 war Genie, mhm, 80 war kein Genie, was immer das Gegenteil von kein Genie ist. Und der Rosenthal hat zu den Lehrern gesagt, das dürfen aber nur die Lehrer wissen. Das dürfen die Eltern nicht wissen, die Schüler nicht wissen. Das ist ganz wichtig.
Mhm.
Und hat dann tatsächlich sich Unterlagen von diesen Schülern geben lassen, hat die durchforstet, hat sie mal sozusagen analysiert, hat einen riesen Popperz draus gemacht, ist nach 2 Monaten wieder zurückgekommen und hat gesagt, er hat jetzt alles gesichtet und das Material und er weiß jetzt, dieses Mädchen, dieser Bursch, dieses Mädchen, Bursch, 20% der Schüler hat er die Genies identifiziert. Ein Jahr später wurde der Test wiederholt, der Intelligenztest, und tatsächlich war man im Durchschnitt, waren die Schülerinnen und Schüler, die er als Genies erforscht hat, waren im Durchschnitt 20 Prozentpunkte besser, mhm, als beim ersten Test. Also die bei 100 waren, sind 120 gewesen, Genies. Die bei 80 waren, sind 100 immerhin gewesen, mhm, also zum Durchschnitt sich entwickelt. Und nachdem das so gut gelaufen ist, hat er dann gestanden, dass er nie analysiert hat, sondern beliebig, mhm, von 120 Kindern ausgesucht hat, gesagt hat, das sind Genies.
Ja.
Und nur dadurch, dass die Lehrer gedacht haben, sie sind Genies, haben sie sich immerhin in einem Jahr um durchschnittlich 20 Prozentpunkte verbessert, was unfassbar ist.
Mhm.
Der Versuch ist wiederholt worden. Das war dann bei den Navy Seals, ist das genau das Gleiche gemacht worden, wo man den Ausbildern gesagt haben, diese Soldaten, mhm, sind Genies. Und die haben dann tatsächlich ein besseres Schussbild gehabt, haben bessere strategische Entscheidungen getroffen bei Truppenübungen. Also wenn du jemanden hast, der an dich glaubt, als wärst du ein Genie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du tatsächlich überperformst, extrem hoch.
Mhm. Du beschreibst es ja auch detailliert in deinem Buch, dass du dann sagst, okay, die Lehrer haben sie dadurch, dass sie diesen Gedanken, ja, gehabt haben, ja unbewusst wahrscheinlich anders verhalten. Die haben vielleicht nochmal nachgefragt.
Geht
oder
noch.
Ja, einfach du beschreibst das eh dann sehr, genau, sehr detailliert. Und eben auch dieses Thema in unterschiedlichsten Facetten, wie du das beschreibst, dass wirklich, wenn jemand, auch vielleicht ein Mentor oder ähnliches,
ja,
sagt, ja, du kannst es,
genau,
dann, oder wenn du jemanden siehst, Bannister-Effekt ist auch drin,
genau,
wenn du siehst, dass irgendwer anders das kann, dann glaubst du auch eher dran, dass das machbar ist.
Absolut. Und das tut mir dann so weh, wenn ich Eltern erlebe, da jetzt wieder in der Marilferstraße, wo wir jetzt ja gerade, mhm, sind, und kleine Kinder da marschieren und die irgendwie halt herumlaufen, kleine Kinder herumlaufen und dann gesagt, du bist ein schlimmes Kind und jetzt, mhm, komm sofort,
ja,
her und,
ja,
du bist so blöd und du immer und du machst das so schlecht,
mhm,
weil ich halt auch denke, das geht vielleicht in die andere Richtung auch,
ja,
dass du damit halt auch bewirkst, dass sich dein Kind offensichtlich dann nicht als Genie fühlt.
Ich bin ja grundsätzlich niemand, der sich woanders einmischt,
mhm,
aber ich kann mich erinnern, also ich habe ja mein 3-Tages-Seminar, das Life-Power-Seminar,
yeah,
wo ich ja mit Leuten 3 Tage in eine Auszeit gehe, die haben das Handy aus und wir arbeiten ganz tief auch an den Dingen, die sie geprägt haben. Und wir haben das schon sehr oft gemacht. Das heißt, ich habe sehr, sehr tiefe Einblicke und dort wird das wirklich komplett offen gelegt. Also du erlebst halt da sehr viel, wie die nur immer durch diese Prägungen quasi heute noch so beeinflusst sind. Und ich kann mich erinnern, eines, und da bist du ja, wenn du 3 Tage das begleitest, dann bist du ja am Tag danach selber nur so ein bisschen, würde ich jetzt sagen, in diesem ganzen Feld und natürlich leicht sensibel.
Ja.
Und ich habe am nächsten Tag, wie ich daheim war, mein Auto ausgeräumt vom Seminar und dann ist eben eine Mutter vorbeigegangen und die hat mit dem Kind gesprochen, wo ich dann wirklich normalerweise im Mischminieren sein. Aber das war dann, wenn du 3 Tage das so da hast, dann habe ich echt was sagen müssen. Yeah. Und ich habe mir dann gedacht, gut, ich glaube, sie merkt es. I hope so.
Ja, genau. Ich sage es dann den Kindern. Ich gehe zu den Kindern, kein Moment, sage, du bist großartig. Lass dich nichts einreden. Du bist der Genie. Ich sehe das. Du bist echt cool.
Ja.
Die sind nur verwirrt, aber.
Kennen sie nicht aus, aber vielleicht, ja.
Du weißt ja nie, was hilft, aber ich gebe dir recht. Es braucht erstens Mut und zweitens auch die Sinnhaftigkeit des Elternteil auch sozusagen, wie du es gemacht hast.
Ja.
Ist halt immer die Frage, ja. Ja. Was tut man?
Ein Thema habe ich noch.
Ja, bitte.
Und hinter diesem Thema liegt eine Welt. Wir schneiden es kurz an. Es ist, wie gesagt, kauft euch das Buch, dann könnt ihr da natürlich gut nachlesen. Ich bin auch so dankbar, dass du über ein Thema schreibst, wo ich sage, es ist so cool, dass einfach auch gestandene Leute aus der Wirtschaft oder auch aus dem Sport, so wie unser gemeinsamer guter bekannter Freund, der Helge Peyer, über solche Dinge sprechen.
Yeah.
Du schreibst auch, was Quantenphysik mit Leadership zu tun hat.
Yeah.
Magst du uns da noch ganz kurz mitnehmen?
Sehr gern, sehr, sehr gern. Letztendlich hätte ich das ganze Buch wahrscheinlich in einer Seite nachschreiben können, weil ja die Dinge zusammenhängen. Es ist nur für uns so unglaublich, es ist für uns zu einfach. Wenn du von der Volksschule an eingetrichtert kriegst, was du alles wissen musst, glaubst du ja, die Dinge sind kompliziert, sind sie aber nicht. Nur ein einfaches Beispiel. Wir versuchen, Entscheidungen zu treffen im Unternehmertum. Wichtig ist ja, dass du als Managerin, Manager, Verantwortliche für ein Team, dass du Entscheidungen triffst. Und jetzt suchen wir mal die richtige Entscheidung. Ja? Und die Quantenphysik lehrt uns einfach, dass es die richtige Entscheidung nicht gibt, sondern dass eine Entscheidung, die du, ich sage jetzt mal, wirklich mit größter Überzeugung triffst, und die Überzeugung ist meistens nicht im Hirn, sondern eher eben im Bauch oder im Sonnengeflecht hier herum, du darfst vertrauen, dass du eine Entscheidung triffst, die sich in dem Moment, wo du sie triffst, die richtige ist. Das kann 2 Tage später schon falsch sein, gefühlt. Dann triffst du halt eine neue Entscheidung. Und das ist weniger Listen schreiben, weil die Listen beeinflusst du ja auch, positiv, negativ. Soll ich einen Porsche kaufen oder nicht? Je nachdem, ob du ein Geld hast oder nicht, wird das Ja sein oder Nein. Ja, je nachdem, wie du zu einem Porsche stehst, wird es Ja oder Nein sein. Aber ich kenne niemanden, der jetzt das als Traum oder für sich als großes Ziel und Vision hat, der jetzt eine Listen schreiben wird, wo er sagt, na, Porsche ist es nicht, ich kaufe einen Opel Astra. Mhm. Das geht einfach nicht. Und so wirst du das immer manipulieren, wenn es vom Hirn kommt. Die Quantenphysik ist da ganz anders getaktet und es gibt für mich das schönste Quote ist von Planck, einem der wirklich bedeutendsten und ersten Quantenphysiker, die es gegeben hat, der sagt, die Art und Weise, wie du auf die Dinge schaust, ändert die Dinge, auf die du schaust. Da kommen wir ja gleichzeitig wieder zum Pygmalion-Effekt vom Rosenthal. Wenn du auf ein Kind als Genie schaust, ist es ein Genie. Wenn du auf eine Entscheidung als richtig schaust, wird sie sich als richtig herausstellen. Und dann kommen wir wieder zum Neuen Testament, das schreibe ich auch drin, Matthäus. Wenn du im Geiste nicht zweifelst, im Herzen nicht zweifelst, kannst du die Berge ins Meer werfen. Das hat ja alles miteinander zu tun. Ja, also es geht viel, viel mehr um unsere Intuition, um unsere Fähigkeit, bei uns zu sein, sich selbst eben gefunden zu haben, bei dir zu sein, damit du Dinge machen kannst, damit Dinge entstehen, die du möchtest. Nicht um wem anderen zu gefallen. Nicht um besser zu sein als andere, sondern weil es einfach richtig ist. Und diese Werkzeuge haben wir in uns. Ja, und wenn du heute überhaupt nicht dran zweifelst, dass du gemacht bist dafür, ich sage jetzt mal, die Welt zu revolutionieren, wie es Steve Jobs gemacht hat mit dem iPhone zum Beispiel, oder zu revolutionieren, wie es Elon Musk macht. Man kann zu ihm stehen, wie er möchte, aber der hat mit seiner Elektromobilität, gemeinsam mit dem Tesla sozusagen, ist verlängerter Arm, hat er die Welt revolutioniert. Der zweifelt keine Sekunde, ob das macht oder nicht. Ich kann mich erinnern, habe ich letztens wieder gesehen, steht eine Riesenjacht, eine Mega-Yacht in einer Bucht in den Kanaren, wo wir mit dem Segelboot vorbei müssen. Und ich hätte mich nicht einmal getraut, auf dieses Schiff zu gehen. So bin ich in meiner Sozialisation klein gemacht worden. Keine Ausrede mehr, ich bin jetzt über 50, also ich kann an mir arbeiten, Gott sei Dank, ich muss jetzt nicht mit dem Stigma leben. Na, ich habe mir gedacht, wo bin ich eigentlich, dass ich mir nicht einmal vorstellen könnte, dort einen Fuß auf diese Mega-Yacht zu setzen. So weit weg ist es von allem. Weißt? Und das ist eben die Quantenphysik, gleich wie das Neue Testament, gleich wie wir in unseren Persönlichkeitsentwicklungen, setzt dabei an, dass wir unser Hirn wieder auskehren von Glaubenssätzen, die uns klein halten, und runterkommen, unternehmerisch eben auch, in die Intuition. Ich weiß mit größtmöglicher Sicherheit, vielleicht sogar mit 100%iger Sicherheit, das wird funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann treffe ich eine neue Entscheidung. Aber immer mit der gleichen Sicherheit, das ist es. Das mache ich jetzt.
Und dazu kommen wir wieder zurück zu dem, wie komme ich in meine Intuition, ist es wichtig, weil ich glaube, das kann man auch zusammenfassend sagen, dass man sich intensiv einfach einmal mit sich beschäftigt. Unbedingt. Ja, so wie du auch gemacht hast und so wie ich es auch gemacht habe. Wir haben uns auch durch den Schmerz, ja, weil das war nämlich, habe ich mich vorher erinnert, bei unserem ersten Podcast, wir haben ja auch zwei Podcasts aufgenommen, uns beide hat ja irgendwie der Körper einen Schmerz gezwungen, dann hinzuschauen, aber unterschiedliche Wege, weil ich habe dir erzählt damals, ich habe immer so ein niedriges Selbstwertgefühl gehabt und dann ist das alles gewesen und dann habe ich an mir gearbeitet und dann ist quasi erst mein Potenzial sichtbar geworden für mich. Absolut. Und bei dir war es irgendwie umgekehrt, du hast gesagt, ich war voll überzeugt von mir und dann habe ich mir aufklatschen müssen.
Ja, genau.
Aber wie auch immer, sich mit sich beschäftigen, sich besser lesen, verstehen, steuern, lenken lernen, dir selber vertrauen zu lernen und dann kommt die Intuition.
Und das wirklich mit jemandem gemeinsam, ich kann es immer nur wieder sagen, also das, was du eben auch machst mit deinen Seminaren, mit dem, was du anbietest, du hast einen Track Record. Du warst dort und dir kann man vertrauen. The power of trust. Darum ist es so wichtig. Ich glaube, wir beide wollen was verändern. Wir wollen was hinterlassen auf der Welt. Und wenn jemand sich noch nicht ganz so auskennt und mit sich selber noch nicht so im Reinen und im Sicheren ist und wir sind vielleicht nicht sympathisch für die Person, ist ja okay. Ja. Es gibt Gott sei Dank gute. Also sucht euch nicht auf Instagram vielleicht so die Schreier raus, sondern die eine Community haben und die euch dann was anbieten, damit ihr rauskommt. Ich möchte jetzt keine Werbeveranstaltung machen, aber es geht darum, es geht allein einfach nicht.
Nein, weil du blinde Flecken hast.
Ja, unbedingt. Und du gehst immer noch bis zum Schmerz und dann hörst du wieder auf. Du brauchst jemanden, der dich da drüber hebt.
Der dich rauskickt.
Ja, genau.
Ich habe zwei Abschlussfragen, die ich allen meinen Gästen stelle.
Gerne.
Was war der beste Rat, den du je in deinem Leben bekommen hast, Peter? Irgendein Impuls, was kommt da als erstes?
Ja, sofort. Der beste Rat, den ich in meinem Leben bekommen habe, war der Rat, in den Vertrieb zu gehen. Ich habe Controlling Rechnungswesen studiert, war extrem gut mit Zahlen, war in dieser Arroganz eben auch lebend, weil das ist ja nie prüfbar. Ja. Du kannst Excel zählen, kannst manipulieren, wie du willst. Habe ich immer gedacht, ich bin super schlau und habe es mir immer so hingedrechselt. Und dann im Vertrieb zu gehen, war für mich die erste Möglichkeit und die erste Befähigung, zu mir selber zu kommen, weil ich es plötzlich mit Menschen zu tun gehabt habe, nicht mit Excel-Zellen und Zahlen, sondern wirklich mit Menschen in Kontakt war und gemerkt habe, wow, das tut mir richtig gut. Also das war, ich glaube, ich schreibe sogar im Buch auch, dass das wirklich für mich eine tolle Empfehlung war damals von Manfred Winterheller, zu sagen, Sie, wir waren immer bei Sie können den Vertrieb. Und ich habe gesagt,
ich würde euch wirklich dieses Buch empfehlen, weil es ist ja dort auch ein großer Schritt gewesen für dich, in den Vertrieb zu gehen, nicht nur, weil du selber dachtest, dass halt diese du halt dieser Zahlenmensch bist, sondern auch, weil das dann wirklich so dieses Thema war, deine Eltern zu enttäuschen.
Ja, komplett.
Und eben wirklich eine andere Richtung einzuschlagen. Komplett. Aber ihr müsst es einfach im Buch lesen. Letzte Frage.
Ja.
Was war der schlechteste Rat, den du je in deinem Leben bekommen hast?
Der schlechteste Rat, den ich je in meinem Leben bekommen habe, war nicht nach Stams zu gehen. Also das war der Ratschlag meiner Mutter, glaube ich, meines Vaters, aber der hat sich nicht so mit mir beschäftigt. Ich glaube, da war die Sprache, war die Mama. Ich bin einberufen worden in den ÖSV-Kader und hätte nach Stams gehen sollen, um eben dort 24/7 das ganze Jahr mich dem Skifahren hinzugeben. Ich war so schon richtig gut, war wirklich gut und habe das dann nicht gemacht, was das Ende meiner Karriere war.
Okay. Gibt es irgendein Abschlusswort?
Ich würde wirklich euch alle inspirieren, weil es so schön ist. Und es ist wieder zu einfach vielleicht für euch. Testen wir es einmal, ob das jemand schafft. Schreibt es der Juliana einfach zurück per Mail oder auch in den Podcast rein, ob ihr das cool findet. Hört auf zu glauben, was ihr denkt. Und fangt an zu denken, was ihr glauben möchtet.
Vielen Dank.
Danke dir.
Ciao.
Ciao.
So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat, und bewerte ihn mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Und wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne auf Instagram. Schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich immer, wenn ich von dir höre. Bis bald, deine Juliana.